Hallo und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Angst und Schrecken verbreitet die islamistische Terrorbewegung Islamischer Staat im Nahen Osten. Nach Eroberung ausgedehnter Gebiete im Irak und in Syrien hat die Bewegung Ende Juni 2014 ein Kalifat ausgerufen. Wer sich den rigorosen Anschauungen und Regeln der islamistischen Bewegung nicht unterwirft, wird gnadenlos unterdrückt und verfolgt. Betroffen sind nicht nur Christen und andere religiöse Minderheiten, sondern auch moderat denkende Muslime. Über die Hintergründe dieser totalitären Bewegung berichten der Vorsitzende des Zentralrats der orientalischen Christen in Deutschland, Simon Jakob, und die Irakerin Savina Dawood aus Erbil, die für den Zentralrat als Botschafterin im Irak tätig ist. Die Leitung des Gesprächs hatte Berthold Pelster.
Herr Jakob, Sie sind in der Türkei geboren, im Südosten, im Tor Abdin, sind aber schon als kleines Kind mit Ihren Eltern nach Deutschland gekommen, wo Sie dann auch aufgewachsen sind und heute leben. Als Vorsitzender des Zentralrats der orientalischen Christen in Deutschland reisen Sie regelmäßig in den Nahen Osten, vor allen Dingen auch in den Irak. Wie war dort die Lage bei Ihrem letzten Besuch?
Nach meiner letzten Syrien- und Irak-Reise im Dezember hatten wir die Möglichkeit, bis zu 35 Kilometer in Nähe von Mosul vorzustoßen. Da haben wir Zeit in einem Kloster verbracht, in der Nineveh-Ebene. Das Kloster heißt Marmatay. Dort haben wir uns mit Flüchtlingen unterhalten und haben auch versucht, Kontakt zu Menschen in Mosul aufzunehmen, was uns gelungen ist, auch zu Sunniten. Und dort haben wir festgestellt, dass der Islamische Staat mit harter Hand regiert. Die Scharia wird komplett zu 100% durchgesetzt, vor allem das Strafrecht. Und die Menschen leiden darunter, aber sie haben Angst und sie können dem nicht entgegensetzen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und hier kann man durchaus von einem Terrorregime reden, welches die Mehrheit durch brutalste Mittel gefügig macht.
Gibt es momentan noch Versuche und Bemühungen, etwa der US-Streitkräfte oder anderer militärischer Einheiten, den IS zurückzudrängen?
Der IS wird momentan von lokalen Einheiten in Syrien als auch im Irak zurückgedrängt, ebenfalls von den Peschmergas. Soweit wir wissen, wird es aber in einigen Monaten eine Großoffensive geben, die gegen Mosul gerichtet ist, allerdings nicht unter Beteiligung westliche Truppen, sondern nur unter Beteiligung der Peschmergas im Norden und der regulären irakischen Truppen. Also hier gibt es Vorbereitungen. Der Mythos, dass der Islamische Staat unbesiegbar ist, den kann ich so nicht bestätigen. Wir haben erlebt, dass im Norden Syriens als auch im Irak einfache Menschen, Studenten, die zu Soldaten wurden, den Islamischen Staat zurückgedrängt haben.
Warum aber war es dann so leicht möglich für den Islamischen Staat, so große Gebiete zu erobern?
Weil die regulären Truppen völlig unvorbereitet waren auf den Vorstoß des Islamischen Staates, zumal das Vakuum in Syrien Chaos verursacht hat. Und aufgrund dessen konnte der Islamische Staat, und das verwendet man selbst heute auch im englischen Jargon, eine Art Blitzkrieg Territorien erobern. Zum Zweiten kommt hinzu, wenn es um das Thema Mosul geht, dass innerhalb Mosuls sunnitische Stämme leider mit dem Islamischen Staat kooperiert haben. Das aufgrund der massiven Unterdrückung der Sunniten im Irak.
Der Islamische Staat verfügt über eine hochmoderne militärische Ausrüstung. Wie ist er an diese Waffen herangekommen?
Hier muss man sagen, dass es einen großen Wendepunkt gab, als Mosul eingenommen wurde. Bei dieser Einnahme hat der Islamische Staat hochmoderne Waffensysteme erworben oder erobert, die von den Amerikanern kommen oder das amerikanische Bauart, vor allem die militärischen Fahrzeuge, sogenannten Humvees, sind doppelt gepanzert, sind nicht einfach aufzuhalten und Tausende sogenannte M16 Sturmgewehre, hochmoderne Waffensysteme, die natürlich dabei behilflich sind, den Konflikt nicht nur im Irak auszutragen, sondern auch in Syrien. Und heutzutage wird ein Konflikt nicht dadurch gewonnen, dass man mehr Männer hat, mehr Streitkräfte, sondern das modernere Waffensystem.
Der Islamische Staat hat nun dort in der Region auch ein Kalifat ausgerufen. Beobachter sagen, dass dieses Kalifat eine große Anziehungskraft hat auf viele Muslime weltweit. Welche Bedeutung hat das Kalifat für die Muslime heute?
Ich würde nicht sagen, dass das Kalifat eine sehr große Bedeutung für die Mehrheit der Muslime hat. Das Kalifat hat aber eine sehr wichtige Bedeutung für junge männliche Muslime, die in der westlichen Wertegesellschaft verloren sind und nach einem gewissen Struktur suchen. Das sind dann die jungen Männer, die wir dann Dschihadisten oder Salafisten nennen, in den Krieg ziehen, um sich selber zu finden, um einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Ich widerspreche der Sichtweise, dass das Kalifat die Mehrheit der Muslime anzieht. Ganz im Gegenteil, unsere Erfahrung zeigt, dass das Kalifat kein Gesellschaftsmodell ist, welches die Muslime weltweit bevorzugen, weil auch sie schon längst in der Moderne angekommen sind. Aber es hat eine sehr, sehr starke Ausstrahlungskraft auf junge Extremisten, junge Menschen, die leicht dogmatisiert werden. Und das ist die große Gefahr.
Immerhin versucht das Kalifat aber doch, gewisse staatsähnliche Strukturen aufzubauen. Können Sie uns das ein bisschen erläutern? Und wie erfolgreich ist der Islamische Staat mit diesen Bemühungen?
Tatsächlich versucht der Islamische Staat, das Wohlwollen der Gesellschaft zu gewinnen. Hier kann man auch sagen, Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite geht man rigoros gegen alle vor, die nicht der Gesetzgebung der Scharia folgen. Zum anderen versucht man durch soziale Leistungen der Gesellschaft behilflich zu sein. Das funktioniert allerdings nur so gut, solange sie auch die dafür nötigen finanziellen Mittel haben. Und da der Islamische Staat nicht fähig ist, eine funktionierende Wirtschaft aufzubauen, werden ihm die finanziellen Mittel früher oder später wahrscheinlich zu Ende gehen.
Woher stammen diese finanziellen Mittel im Einzelnen? Weiß man da was drüber?
Ja, man kann das ganz klar sagen. Hier gibt es vier Quellen. Eine Quelle sind die Einnahmen aus den illegalen Ölverkäufen. Hier muss man fragen, wer dem Islamischen Staat das eigentlich das Öl abnimmt und auf welchen Wegen, und dies müsste unterbunden werden. Der zweite Weg besteht darin, dass man zum Beispiel Menschen erpresst, Geiseln nimmt und von den Verwandten dementsprechend Geld bekommt. Irgendwann können sie keine Geiseln mehr nehmen. Der dritte wesentliche Aspekt besteht darin, dass sie Raubüberfälle begehen können. Das heißt, sie rauben Menschen aus, diejenigen, die ungläubig sind, Jesiden, Christen. Man nimmt ihnen das Geld weg. Auch diese Quelle ist irgendwann erschöpft. Und die wichtigste Quelle sind private Finanzierer aus dem arabischen Raum, die momentan mit ihrer finanziellen Macht bestimmte dschihadistische Gruppen finanzieren und unterstützen. Und diese Quelle hat natürlich auch massive wirtschaftliche Aspekte, ist aber auch im Grunde genommen eine Gegebenheit, mit der sich unsere Politiker vielleicht in mittlerer bis naher Zukunft beschäftigen müssten, weil das Resultat dieser Politik, die vom Nahen Osten ausgeht, schadet uns mehr, als es uns wirtschaftlich hilft.
Weltkirche aktuell, heute mit dem Thema Terrormiliz Islamischer Staat. Simon Jakob und Savina Davud vom Zentralrat orientalischer Christen in Deutschland informieren über die Hintergründe dieser Terrorbewegung.
Christen und andere religiöse Minderheiten wurden von diesem Terrorregime auf brutale Art und Weise vertrieben. Die Zahl der Flüchtlinge beträgt mehr als 100.000. Diesen Menschen muss humanitär geholfen werden. Dort sind Sie, Frau Davud, tätig und aktiv in Erbil. Wo genau und wie genau helfen Sie diesen Menschen?
Wir begannen mit unserer Arbeit in Erbil, als im Juni die ersten Flüchtlinge von Mosul kamen. Als christliche Jugend- und Studentenorganisation stellten wir unser Gebäude zur Verfügung. Wie so viele andere errichteten wir eine Notunterkunft für Flüchtlinge, die in den ersten Tagen auf den Straßen oder in Parks und Gärten übernachteten. Dann mussten wir etwas zu essen besorgen. Andere Hilfsorganisationen haben uns dabei unterstützt. Im nächsten Schritt bemühten wir uns, weltweit auf die Notlage der Flüchtlinge aufmerksam zu machen. Eine Jugendorganisation in Schweden griff unser Anliegen auf. Weitere Länder kamen hinzu. Dadurch konnten wir viele Spenden sammeln. Nach einer Weile beobachteten wir, dass sich das Verhalten der Kinder und Jugendlichen unter den Flüchtlingen veränderte. Sie zeigten Verhaltensstörungen. Mit Hilfe von CCPA, einer Hilfsorganisation aus Dänemark, starteten wir eine Aktion zur Erziehung durch Sport. Dadurch wollten wir den Kindern und Jugendlichen helfen, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln, offener zu werden, Kontakte zu anderen zu knüpfen und psychisch stärker zu werden, um auf diese Weise mit ihrer schwierigen Lage besser fertig zu werden. Dann starteten wir mit der Hilfe von anderen das Projekt Der Sinn von Weihnachten. Wir verteilten Geschenke. Den Kindern zeigten wir Zeichentrickfilme, die sie lange nicht mehr gesehen hatten. Wir erklärten ihnen die Bedeutung und den tieferen Sinn von Weihnachten, dass es in erster Linie nicht um neue Kleider oder um Geschenke geht, sondern vielmehr um Gefühle, um die Familie und um die Liebe. Wir haben also versucht, den Flüchtlingen in jeder Hinsicht zu helfen. Jetzt konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Erziehung und auf ihr Selbstwertgefühl.
In welcher psychischen Verfassung sind diese Flüchtlinge heute, einige Monate nach ihrer Vertreibung? Stehen die Menschen immer noch unter Schock oder sind sie traumatisiert?
When they first arrived, the elder people, they were not really in shock because this is not.
Als die Flüchtlinge ankamen, standen zumindest die Älteren nicht unter Schock. Für viele war es nicht das erste Mal, dass sie flüchten mussten. Wir Christen im Irak haben das schon oft erlebt. Für die Kinder und Jugendlichen dagegen war es neu. Sie haben, ehrlich gesagt, ihr Vertrauen in diesen Staat verloren, auch die Achtung vor dem politischen System in unserem Land. Ihre psychische Verfassung ist nicht sehr stabil. Sie sind lange nicht mehr zur Schule gegangen. Viele von ihnen hatten direkten Kontakt mit IS-Kämpfern. Viele haben schlimme Dinge erlebt. Zum Beispiel Christina, ein vierjähriges Mädchen, das von ihrer Mutter getrennt wurde. Auch ihre Mutter leidet bis heute unter diesem schlimmen Erlebnis. In einer anderen Familie wurde der Vater von IS-Kämpfern verschleppt. Die Mutter ist jetzt allein mit ihren Kindern. Wieder andere waren 2-3 Wochen in der Gewalt des IS, ganze Familien. Der IS hat einige Mädchen und kleine Jungs einfach den Familien weggenommen. Wir haben es hier also mit ganz schlimmen Dingen zu tun. Wir brauchen Experten, die diesen Menschen helfen, mit ihren traumatischen Erfahrungen fertig zu werden. Aber leider haben wir im Irak keine Experten auf diesem Gebiet.
We as in Iraq, to be honest, we don't have specialists in this area.
Sind es hauptsächlich Christen, denen Sie helfen, oder gibt es auch Muslime oder Jesiden unter den Flüchtlingen?
Ich lebe in Erbil im Stadtteil Ankawa, wo mehrheitlich Christen leben. Aber jetzt gibt es dort auch viele Jesiden, die nach Ankawa gekommen sind. Sie leben zum Beispiel in Häusern, die noch im Rohbau sind, die noch gar nicht fertig sind. Auch diesen Flüchtlingen helfen wir. Wir fragen die danach, ob jemand Christ ist oder Muslim oder Jeside. Wir helfen so gut wir können und wo immer wir können, wir helfen allen.
In welchem Ausmaß bekommen Sie Unterstützung von der Zentralregierung in Bagdad für Ihre Arbeit oder auch von der regionalen kurdischen Regierung?
Wir bekommen keinerlei finanzielle Unterstützung von der Regierung, weder von der Zentralregierung in Bagdad noch von der kurdischen Regionalregierung. Beide stecken in der Krise und haben angeblich kein Geld. Insgesamt ist die kurdische Regionalregierung offener für die Aufnahme christlicher Flüchtlinge, die aus Mosul oder aus der Ninive-Ebene kommen. Sie erleichterte es den Flüchtlingen, hier Aufnahme zu finden.
Herr Jakob, Sie sind der Vorsitzende einer Organisation orientalischer Christen. Wie sind die Verbindungen zwischen den Christen, die ursprünglich aus dem Orient kommen oder deren Eltern zumindest aus dem Orient kommen, und den Christen, die noch dort vor Ort leben und in einer sehr, sehr schwierigen Situation leben?
Nun, zwischen den Kirchen gab es schon immer Verbindungen, die sich inzwischen allerdings verstärkt haben, und das nicht nur zwischen den einzelnen Riten, oder das heißt zwischen einzelnen Determinationen, sondern auch allgemein zwischen den Kirchen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Es gab soweit ich mich erinnere, zum Beispiel als ich als Kind war, kaum ein Bezug zur chaldäischen Kirche im Irak oder auch zur syrisch-katholischen. Das hat sich inzwischen massiv verändert. Was aber noch wichtiger ist, dass neben den Kirchen sich Laienorganisation gegründet haben, bestehend aus Studenten oder ehrenamtlichen Mitarbeitern, die auf einer zivilen Ebene im politischen Rahmen agieren, um die Kirchen zu unterstützen und um den Menschen zu helfen. Allerdings das auf einer Ebene, die eine völlig andere Qualität aufweist, als es noch früher der Fall war. Natürlich gezwungenermaßen, weil wir auch keine andere Wahl hatten.
Frau Dawood, wie sind Ihre Erfahrungen mit den Verbindungen zwischen orientalischen Christen in Deutschland oder anderswo in Europa und ihren Christen, den Christen in ihrer Heimat?
To be honest, they're doing excellent.
Sie machen ehrlich eine großartige Arbeit. Ich bin wirklich richtig stolz auf Sie alle. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, eine der größten Initiativen, die wir momentan haben, startete als Hilfsaufruf in Schweden. Jetzt wird sie von 19 Ländern unterstützt. Auch in Deutschland gibt es jetzt viele Organisationen, zum Beispiel den Zentralrat der orientalischen Christen in Deutschland oder Assyrer ohne Grenzen und viele andere. Es gibt so viele Jugendliche und so viele Personen, die jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben im Ausland helfen. Sie alle sind vereint in dem Wunsch, den Flüchtlingen zu helfen. Sie tun alles dafür, das muss man wirklich anerkennen.
Also eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Aber was denken die Flüchtlinge? Haben sie die Hoffnung, dass sie eines Tages zurückkehren können in ihre Heimat, in ihre ursprünglichen Wohnungen, Siedlungen, Häuser?
Well, we actually had a survey.
Wir haben eine Umfrage gemacht in der Ninive-Gruppe unserer Organisation. Die Flüchtlinge wurden gefragt, was sie am liebsten tun würden, ob sie nach Hause zurückkehren wollen oder ob sie aus dem Irak auswandern wollen oder ob sie dort bleiben wollen, wo sie jetzt sind. Die meisten von ihnen würden gerne nach Hause zurückkehren. Aber wir Christen wünschen uns Unterstützung von internationaler Seite. Wir möchten, dass wir für unsere Region unsere eigene Verwaltung erhalten. Die Christen und die Jesiden möchten mit internationaler Unterstützung selbst für ihren Schutz sorgen und sich selbst verwalten.
Weltkirche aktuell, heute mit den Gesprächsgästen Simon Jakob und Savina Dawood vom Zentralrat orientalischer Christen in Deutschland. Sie informieren über die Hintergründe der Terrorbewegung Islamischer Staat.
Viele Christen haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit ihren muslimischen Nachbarn. Gerade auch in Mosul ist da nicht jedes Vertrauen zerstört.
In Mosul ist das sicher so. Viele muslimische Nachbarn, natürlich nicht alle, haben die Christen im Stich gelassen. In der Ninive-Ebene ist das anders. Dort leben nicht viele Muslime. Die Mehrheit bilden Christen und Jesiden. Christen und Jesiden haben ein gutes Verhältnis. Sie vertrauen einander. Sie mussten gemeinsam fliehen. Beide Gruppen wurden schon immer verfolgt. Deswegen vertrauen sie einander. Aber in Mosul ist es schwierig. Für Christen aus Mosul dürfte es schwer sein, dorthin zurückzukehren und neues Vertrauen gegenüber den muslimischen Nachbarn aufzubauen.
Es wäre also schön, wenn die Christen in ihre ursprünglichen christlichen Dörfer zurückkehren könnten. Herr Jakob, wie müsste man das denn militärisch sichern, diese Siedlungsgebiete der Christen?
Ich denke, wenn eine gewisse Flexibilität in der Eigenverwaltung vorhanden ist, eingebettet in den verfügbaren militärischen Strukturen, dann wäre die Sicherheit gewährleistet, dass im Fall der Fälle die Menschen sich auch selber schützen könnten, was in der Vergangenheit nie der Fall war. Und das ist der Grund, warum sie geflohen sind. Darüber hinaus muss man bedenken, dass es auch die letzte Möglichkeit ist, für diese Menschen dort wieder ein Vertrauen zu gewinnen. Und wenn sie das dieses Mal nicht schaffen, dann werden sie die Region komplett verlassen. Aber eine Möglichkeit gibt es, eingebettet in reguläre Truppen mit einer gewissen Flexibilität, sollte die Sicherheit gewährleistet werden können, die Menschen sind bereit dazu.
Aber das würde wahrscheinlich nur mit internationaler militärischer Unterstützung gehen, oder?
Ich denke, es würde mit internationaler militärischer Unterstützung im Hintergrund funktionieren, auch mit finanzieller Unterstützung, allerdings in gemeinsamer Zusammenarbeit mit den bereits regulär funktionierenden Streitkräften. Und unseres Wissens nach denkt die Politik darüber nach. Und ich denke, es wäre auch sinnvoll, diese Idee weiter voranzubringen.
Herr Jakob, hinter dem Islamischen Staat steht eine religiöse Ideologie, eine militante Ideologie, die man wahrscheinlich gar nicht nur mit Waffengewalt, mit militärischen Mitteln bekämpfen kann, sondern da muss man doch wahrscheinlich tiefer ansetzen. Ist da nicht die Theologie, die islamische Theologie gefragt, um die ideologischen Argumente und religiösen Argumente zu entkräften?
Die Ideologie des islamischen Staates, der Wahhabiten oder Salafisten, stützt sich auf die Religion, also auf den Koran, auf eine überspitzte Auslegung des Koran. Das bedeutet, wenn ich dem das entgegenbringen will, dann kann ich das nicht mit Waffen machen, dann muss das aus dem Islam selber kommen. Und der Islam verfügt über diese Möglichkeiten, dies auch zu tun. Aber die Sichtweise des Islams, die das machen kann, muss dementsprechend unterstützt werden und braucht auch von außen eine Umgebung, die es erlaubt, diese Ideologie innerhalb des islamischen Staates zu neutralisieren. Dazu benötigt es die Bereitschaft der geistlichen Lenker innerhalb der islamischen Welt, sich auch mit dem Gewaltpotenzial des Islams auseinanderzusetzen. Es gehört aber auch dazu, dass die westliche Welt akzeptiert, dass zum Islam zum Beispiel die Sichtweise des Irans dazugehört, die Sichtweise Saudi-Arabiens. Diese Konflikte zwischen Schia und Sunna führen immer wieder auch zu diesen Racheakten innerhalb der islamischen Welt, die wiederum die Menschen radikalisiert. Das bedeutet, wir müssen akzeptieren, dass wir auch von der westlichen Welt aus betrachtet eine Lösung nur finden können, wenn innerhalb der islamischen Welt selber eine Lösung definiert wird, und zwar unter Beteiligung aller Regionalmächte, die dazugehören.
Einen ersten Schritt scheint es ja schon gegeben zu haben. Im September 2014 wurde ein offener Brief von zahlreichen muslimischen Gelehrten und Geistlichen veröffentlicht. Ein Brief, der sich an den Anführer des islamischen Staates richtete. Es waren mehr als 120 muslimische Gelehrte und die haben diese Gewalttaten des islamischen Staates scharf verurteilt und schreiben in ihrem Brief, dass es mit dem Islam nicht vereinbar ist. Kann so ein Brief auch in der muslimischen Gemeinschaft Breitenwirkung erzielen?
Er kann Breitenwirkung erzielen, wenn er noch intensiver formuliert wird, wenn er ganz klar noch öffentlicher publiziert wird. Aber die Arbeit fängt auch in der Basis an, in der Erziehung, in der Tradition, in der Sichtweise gegenüber der Frau, gegenüber Andersgläubigen, wie zum Beispiel Christen genannt werden. Hier muss man auch hinzufügen, dass für den islamischen Staat jeder Muslim übrigens, der nicht seinem Weg folgt, kein Muslim ist und eigentlich mit dem Tode bestraft wird. Die Ironie dieser ganzen Thematik besteht darin, dass die Mehrheit der Muslime in den Augen des islamischen Staates gar keine Muslime sind, eigentlich nichts weiter als den Tod verdient haben. Allein das sollte die geistlichen Führer in der islamischen Welt eigentlich Sorgen bereiten. Und gerade deswegen sollten sie desto intensiver Jugendliche davon abhalten, und zwar mit ihren Methoden, mit ihren Möglichkeiten, sich einem islamischen Staat anzuschließen.
Christ zu sein im Nahen Osten ist gefährlich, lebensgefährlich, sich zu seinem Glauben zu bekennen. Das überlegt man sich sehr, sehr gut, weil es eben mit tödlicher Gefahr verbunden ist. Was macht diese schwierige Situation mit dem Glauben der Christen, Frau Dawood?
Als ich geboren wurde, ist mir dasselbe passiert. Ich war ein Flüchtlingskind, ich war ein Jahr alt. Wir hatten damals die Option, auszuwandern, um an einem besseren Ort zu leben. Aber wir kehrten zurück in unser Land, weil das unser Land ist. So fühlt und denkt jeder irakische Christ über sein Heimatland. Egal was passiert ist, wir haben niemals aufgegeben. Wir sind in unserem Land 2000 Jahre lang immer verfolgt worden. Bis heute haben wir niemals aufgegeben. Wenn ich mit den Jugendlichen spreche und sie nach ihren Wünschen frage, dann sagen sie, dass sie zurückkehren möchten in ihre Heimat, in ihre Schulen und zu ihren Kirchen. Das gibt mir Hoffnung und lässt mich noch härter arbeiten, damit das möglich wird. Wir werden niemals aufgeben.
Herr Jakob, wie erleben Sie diese Christen im Nahen Osten, diese glaubensstarken, mutigen Bekenner?
Sofern die Menschen eine Möglichkeit haben, dort zu bleiben, werden sie dort bleiben. Das ist ihre Heimat, das ist ihre Ursprungsregion und sie sehen sich auch verpflichtet, dort zu bleiben, wo ihre Seele ist, wo ihr Geist ist und wo ihr Glaube ist. Wenn sie die Chance haben, dort in Sicherheit zu leben, das gilt auch für Syrien, dann werden sie dort bleiben und nicht fliehen.
Mit welchen Gefühlen werden Sie zurückgehen in den Irak, Frau Dawood?
Ich werde zurückgehen mit noch mehr Motivation, mit mehr Hoffnung und größerem Wissen, mit besseren Kontakten und Strategien, um für eine bessere Zukunft zu arbeiten.
Ich wünsche Ihnen beiden, die Sie sich einsetzen für das Christentum im Nahen Osten, für die Flüchtlinge im Nahen Osten, Viel Erfolg für Ihre Arbeit, Gottes Segen, vor allen Dingen auch Gottes Schutz auf all Ihren manchmal sehr gefährlichen Wegen. Danke fürs Kommen, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Thank you very much.
Über die Terrorbewegung Islamischer Staat und seine Hintergründe haben wir heute gesprochen. Gesprächsgäste waren Simon Jakob und Savina Davud von der Vereinigung Zentralrat orientalischer Christen in Deutschland. Der arabische Winter, die Islamisierung und religiöse Säuberung des Nahen Ostens ist derzeit auch ein Thema beim Abschlusstag des Kongresses Treffpunkt Weltkirche 2015. Sie können im Internet jetzt von 8.30 Uhr bis 10 Uhr live dabei sein im Livestream. Klicken Sie sich einfach rein unter www.kirche-in-not.de. Das war's für heute. Ihnen allen einen schönen und gesegneten Tag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Nickwöhner.